verschwinden. Ich glaube, dass es wirklich eine Behauptung ist, mehr als eine Möglichkeit.
Art, just like fiction, is an experimenting field where everything is easiest. You can really focus on where does that thought go if I push it to the end.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücher-Podcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderle.
Und ich bin Laura Breitschmidt.
Laura, wie ich sehe, hast du das kleinste Buch der diesjährigen Auswahl der schönsten Schweizer Bücher mitgebracht. Wie letztes Jahr schon, es scheint irgendwie, als hättest du ein Faible für diese ganz kleinen Objekte. Ist das so?
Wahrscheinlich kommt es daher, dass ich die gut in meiner Tasche verstauen kann. Letztes Jahr war es nämlich die Taschenbuchserie von GTA Editions, Mono. Und dieses Jahr wieder um ein Taschenbuch. Es hat das Format eines Reklambüchleins, also ca. 11 cm auf 16 cm. Es ist ein Softcover aus orangenem Tonzeichenpapier mit einer blauen Prägung. Der Inhalt besteht durchgehend aus Text und ist in Schwarz gedruckt. Eine Klebebindung hält die 256 Seiten zusammen. Das orangene Tonzeichenpapier geht vom Cover über den Buchrücken auf die Rückseite. Und auch dort ist es mit einer blauen Prägung versehen. Die Rückseite ist sehr dicht besetzt. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis, das Impressum ist dort zu finden und auch der Klappentext. Das alles ist in einer Schrift in unterschiedlichen Größen gesetzt. Die wenigen Leerräume, die es noch gäbe, sind mit Glyphen und mit Ornamenten besetzt. Dadurch hat die Rückseite etwas sehr Barockes. Drehe ich das Buch wieder um, bin ich auf dem Cover und dort lese ich «Les Déserteuses», «Joanna Blanc» und «Clinamen». Wie das Cover sagt, ist «Les Déserteuses» von Joanna Blanc. Es ist einer der wenigen Romane, der als schönstes Schweizer Buch ausgezeichnet wurde. Gestaltet wurde es von der französischen Grafikerin Elora Gonil. Gedruckt wiederum von Bahnhofstrasse. Der Name könnte dazu verleiten, zu denken, es ist eine Zürcher Druckerei. Sie ist aber in Genf angesiedelt, von Maud Bosse betrieben und eine der wenigen unabhängigen Druckereien. Die Autorin Joanna Blanc hat freie Kunst studiert, und zwar an der HET in Genf. Sie lebt heute in Paris und sie hat eine sehr diverse Praxis. Sie schlüpft in unterschiedliche Rollen als Autorin, als Herausgeberin, als Verlegerin und als Künstlerin. Sie hat als Verlegerin die Zeitschrift Escalier in die Welt gerufen. Sie hat zwei Verlage mitbegründet. Zum einen Edition Cacahuète, welche KünstlerInnenbücher in Verkaufsmaschinen angeboten hat. Oder auch Secret Sans Titre, ein Verlag, der anonym zugeschickte Texte veröffentlicht hat. Ihre künstlerische Praxis wiederum werde ich auch ganz kurz beschreiben, weil sie auch für diesen Roman eine Rolle spielt. Sie arbeitet mit Installationen und Performances und dabei ist das gesprochene und geschriebene Wort immer Teil ihrer Arbeit. Ihre künstlerischen Recherchen umfassen Themen wie: Was kann Kunst als formale Annäherung an Realität über politische Praxis aussagen, also die Verbindung zwischen etwas Theoretischem und dem Realen, aber auch die Untersuchungen über künstlerische Ambitionen, Bedeutungsverlust, das Verschwinden und über systematische Ausschlüsse. Das Medium Text zieht sich dabei durch all ihre Projekte und Arbeiten.
Les Déserteuses ist also der Erstlingsroman von Joanna Blanc. Die erste Ausgabe ist bereits vergriffen und zum Glück hat der Verlag Clinamen bereits eine zweite Auflage drucken lassen, die vor ein paar Monaten jetzt auf den Markt gekommen ist. Das sind gute Neuigkeiten für all die, die vielleicht noch gar nicht von diesem Buch gehört haben, bevor es erstmals ausverkauft war.
Genau, und in diesem Roman geht es um eine junge Künstlerin. Diese stellt sich die Frage, wie sie ihre künstlerische Praxis trotz der vielen Widerstände, denen sie begegnet, fortsetzen kann. Auf dieser Suche interessiert sie sich für KünstlerInnen, die Anfang der 1970er Jahre freiwillig oder vielleicht eher bewusst und nicht freiwillig ihre künstlerische Laufbahn beendeten. Und zwar in einem performativen Akt des Verschwindens. Die Protagonistin ist total fasziniert von der Radikalität dieser KünstlerInnen und sucht Antworten. Und zwar macht sie das, indem sie eine Reihe von Briefen schreibt, und zwar an die Fluxus-Künstlerin Nai Farabas. Diese Briefe sind dann auch Teil des Buches und darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Der ganze Roman spielt sich an einem einzigen Tag ab. Er beginnt zur Mittagszeit. Die Hauptprotagonistin muss ihr Atelier räumen, weil sie es sich nicht mehr leisten kann in der Balance zwischen Brotarbeit und Atelierzeit. Sie räumt also ihre Sachen zurück zu ihrer Wohnung. Dabei trifft sie eine ehemalige Mitstudentin. Und mit der hatte sie keinen Kontakt mehr, denn diese zweite Person hat direkt nach dem Studium ihre künstlerische Karriere beendet oder gar nicht erst begonnen. Der Tag zieht sich also so dahin und am Abend geht sie dann an mehrere Anlässe. Und die erste Ausstellungseröffnung ist die einer ihrer besten Freundinnen. Und diese beschreibt sie als erfolgreicher als sich selber. Es gibt also diese drei Typen von sehr erfolgreich in einem Zwischenstadium und jemand, der diesen Weg als selbstständige Künstlerin gar nicht erst begonnen hat. Nach und nach kommt sie dann mit verschiedenen ProtagonistInnen ins Gespräch. Prototypen von AkteurInnen, die man aus der Kunstbubble kennt, wer sich darin bewegt. Das sind JungkuratorInnen, KunstkritikerInnen, SammlerInnen oder auch Jurymitglieder. Die ganze Erzählung folgt dabei einem Versuch, sich gegenüber dieser sehr oft idealisierten Kunstwelt zu positionieren. Diese schwankt dann zwischen paradoxer Realität und auch sehr widersprüchlichen Ambitionen, denen sie ausgeliefert ist. Das Buch selber vermischt dabei die künstlerische Arbeit von Joanna Blanc mit jener der Protagonistin. Werke, die Joanna Blanc in Ausstellungen bereits zeigte, erscheinen in leicht abgeänderter Form dann wieder im Buch. Reale Referenzen wie Ausstellungs- und Büchertitel vermischen sich mit erfundenen Galerienamen. Wie sich Realität und Fiktion in diesem Roman verhalten und wie viel Joanna Blanc in der Hauptfigur steckt, darüber haben wir mit der Autorin gesprochen.
Joanna Blanc, you're an artist, you're an author, you're also an editor and publisher. You have been operating with spoken and written word for many years, but Les Déserteuses is your first novel. How do you contextualize this work in relation to your other projects that you've been doing so far?
First of all, thank you for having me. And about Les Déserteuses, it was the first time I was writing fiction. It took me a while to get there. At first, there was the letters to Naïfa Habas, a specific project that I was thinking it was going to be like posters or maybe an installation. And then I was working on descriptions of gallery openings and some like short text that I was planning to use in a sound installation. And then as I continued working on both in parallel, it just made sense at some point that it was just one big thing and it would actually come as a work of fiction. I don't know, it was very new to me. Like the form of the novel is not something that I knew, but it just made sense for this project to have it this way.
How long did it take you to write it?
It's unclear because I started working on it before, so I already had like some material when I decided that it was going to be a novel. But I think from the moment they said it was a novel, maybe a year and a half.
Writing a novel is a very specific genre. Were there some people you could refer to with your questions?
Yeah, I was very lucky because I have friends who write. So mostly I had two friends, Léo Charineau and Anaïs Lazerge, who I was exchanging a lot with. And also during that time, I was a student. So I had my practice tutor, Lily Renaud-Dewar, who read several versions of the text and gave me a lot of advices. So that was really nice. I was really like surrounded by people who knew the project, who I could talk to. It really helped.
The story is the story of a young artist. She struggles with her own artistic career. Like the story is about her struggles, but also struggles of her friends. How much of Joanna Blanc is in the main character of the book and how much is fiction?
Well, that's an uncomfortable question. No, it's to me, it's fiction. When I was writing, I was never using it in a way of like a testimony or thinking of it as a diary or something. Or as even as self-fiction, it didn't, like for me, it didn't make sense. It was pure fiction. But also I'm not a writer to begin with. So of course the narrator, she looks like me, she thinks like me, she has most of my opinions. So for me, it was easier to approach it as fiction. I think I would have been like really uneasy with the question of sincerity if I had to write about me, whereas if it was a fiction character, I could just like follow I mean, fiction characters are so much simpler than persons, then it's easier to make her work and make her like somehow coherent in her thoughts. When mine were not, so it was easy to have a character that I could just develop some questions that I had and use it to go through the questions that I wanted to ask myself. Art, just like fiction, is an experimenting field where everything is easiest. You can really focus on where does that thought go if I push it to the end. And I think that's kind of a lot of what we do in arts, even in visual arts, it's kind of the same thing.
Let's continue, because there are so many other people also in the book. Could you say something about them? Because to us, they seem like meta personas of a caricature of a creator, a young artist, the art critic, etc. It's like a potpourri of all the people that are walking around in our bubble of the art world.
Yeah, definitely. There were persons that I needed to make the story go. And they're like mashups of persons that I've met. They're not like based on anyone. The only real persons in the book are the persons who are named like with the name and surname, the artists that I'm quoting. Yeah, I didn't mean to make them like caricatural, but I guess it's just like kind of what happens. Also, we are all kind of caricatures of ourselves, and the art world is just also just, it works like this. So it was kind of easy sometimes to be just a little bitchy about it, I guess.
Yeah, so we have all these personas that live here and now. And then we have also some people in the past. One of the most prominent ones is Naif Arabas, which is an artist from the Fluxus movement. And there we have a juxtaposition in a way of Joanna Blanc and the character. As you said, you already did a piece writing letters to this person. You exhibited them as Joanna Blanc. You also published them in a magazine called Wages for Wages. Now they appear in the novel. Have you actually made contact with Naif Arabas?
So I tried to make contact with her, but I never managed to. She never answered. I don't know, like for some reason it really didn't happen. I think Naif Arabas is not interested in my work. I talked a little bit with her gallerist. He said that another student had reached them and talked about Become Invisible, which is this poem that she wrote, which is a performance statement that I really like. And so I was talking about this to the gallerist, and the gallerist was like, yeah, no, actually, just we're not interested in talking about this. And what I find interesting in Naif Arabas's work, her gallerist doesn't. So we just didn't really meet there. It was a little bit disappointing at that moment because I had already really started working with letters and I was imagining getting to meet her, maybe working together. I don't know, I had the whole fantasy there. But yeah, when I had this answer from the galleries, that was already like in the middle of the novel. So I was just like, yeah, I'm not going to stop here. And actually just it became something like an empty address that I could use. Like fictionalizing her also allowed me to like kind of talk about this need of reference. I feel like every generation and movement or like group of person community kind of finds the need to find in the past something that would be like kind of a signal that something is coming. We all need to refer to something. I wanted to talk about this. What is it to refer to something that is the art history of the 20th avant-garde, which is talking a lot about refusal gestures? And what is it to refer to refusal gestures that were not even considered because they were made by artists who were marginalized by a cisnormative patriarchy. Voila. This pattern of looking in the past to build a thought, this need of heroes also might be one of the problems. Not the lack of it, but the need of it.
So maybe we can also have a look at your general artistic practice to also to frame this book. You have been working with words in different contexts, and you materialize the words by publishing them in books. So you printed them also on textile, like curtains or pillows or banners. And that's in a way trying to avoid the disappearance of words that are obviously something that is really in the present. How important is this transformation into physical objects in your practice?
I don't know. I don't even know if it's resisting disappearance. I think for me, it's more like just transposing a situation. But it's very interesting. I think I'm going to keep thinking about it. For me, I never envisioned it this way, like the materialization, especially in my work of installation or in performance. It's just creating a situation where the words exist in a different way to have another experience of the words. So I transcript discussions I have, and then I use this material that is very oral. My idea is just like to kind of create a little, like a density there, to just really see how the words shape our thoughts, how they shape the way we connect to each other, what kind of community do they build, what kind of links are created when we interact. And so I guess this way of making words appear is just a trick to get to that question, I would say.
If we keep this metaphor of materialization for Les Déserteuses, as you say, you collaborated with a graphic designer, Elora Conil. How did the novel take the form it has now? Can you tell us how you ended up with this book?
So the publishing house, Klinamen, was very open to any kind of design. I had discovered the work of Elora Conil because she did another artist novel, which is the book of Eugénie Zélie, Thune Amertume Fortune, which is very good. And the book is beautiful. And so I was like, I want the same. Let's hire her. And so we worked together with Elora. It was really nice because she was really à l'écoute. Like she was very listening of what I needed and how I saw the book. Also, like, I didn't have a clear idea of what I wanted, and also I really wanted someone else to make the decisions because it was too big for me. And she had plenty of ideas, so it was really nice. What we settled from the beginning was that we wanted a book that wasn't very big. We wanted like the pocket size, just because it's more comfortable to read, and we wanted it to just be kind of, well, I wanted it to look like a novel. I put a lot of guillemets on that, but it's just like I wanted to have this idea of a book that looks like a book. Yeah, we also decided on that there would not be images. So I didn't want an image on the cover. And so Elora started working with this font that has a lot of glyph, which was, I think, a very nice solution, not to have images, but to also have stuff that were not just words.
Yeah, it's like a small treasure. In your book, you refer to biographies of older female artists, and also the protagonists are young female artists searching for their own path. And the writing of female biographies, as well as rewriting them, is a very central topic in the current discourse. And we were wondering if you add to this discourse with your book, or if it's an attempt to also write or rewrite biographies.
No, I think it's more like adding to the discourse than adding to the biographies. Even though I did do a lot of research on the Fahabas, and I guess I just like kind of in this process also like added stuff on her Wikipedia page. Of course, I also wanted everything that I was discovering about her to be reachable, because I do think her work is brilliant and I want like people to know about it. But I think my main question was, how is history written? And I think like this linear way of picking some artist and just telling their story at the same time of telling the story of a century or of art history in general, and this linear way of telling the story of how artists made art is not helping. I don't think it's a good way of doing it, because I do think it encourages the creation of heroes and like this glorification of some artists more than others, at least when it comes to movements like Fluxus or conceptual art. I believe that it was a little more complicated than that, and that art is something you make in groups. It's something that you make in communities. Of course, we all have personal works, but it's an addition to something. And I think we should talk more about the something than the persons. I mean, I'm getting there, but I'm not sure I'm ready to let go of my heroes, like my fathers. I don't know. So it's like kind of like fighting the idea of an individual story and at the same time telling it. So I don't know. I think the book is kind of asking itself this question too.
Does Joanna Blanc think about disappearing herself sometimes, or that you will disappear in the future?
I guess it comes to everyone's mind all the time. Maybe it's specific to me. I do think about it a lot. I think both ways. I'm scared of it because my work is not very visible. I'm scared that at some point it would stop interesting people, or I wouldn't have the material conditions to continue working as an artist, to continue developing my projects, because I would need like to spend more time in like other day jobs to make money. Also the fear that with disappearance, or like with the lack of interest, there's also a moment where you stop sharing your work because nobody is listening. That's the fear part. But there's also like a fascination part, which I talk a lot in the book, and which I guess I talked just before, in the idea of disappearing as a self, giving room to another way of presence. I'm not sure I'm very clear on that, but I know I'm thinking a lot about it.
Joanne hat davon gesprochen, dass die Romanform ihr ermöglicht hat, sich auf eine Frage zu konzentrieren und dieser konsequent nachzugehen. In dem Sinne, dass man eben wie in einer Laborsituation ist, wo gewisse Parameter auch ausgeschlossen werden können oder nicht beachtet werden müssen. Ja, und das andere war das Thema der Übersetzung, das sie angesprochen hat. Das ist bei uns ja ein bisschen ein Dauerthema, der mediale Transfer. Und wie sie die Verwandlung des Gesprochenen zum gedruckten Wort als eine Verdichtung sieht und dadurch eine Schärfung vorgenommen wird.
Bei einem Roman ist natürlich die Sprache ganz zuvorderst. Ich fand es super, wie sie den Jargon eingefangen hat. Diese informellen Gespräche, die man aus Vernissagen auch kennt. Und auch zu sehen, wie die Sprache sich verändert. Je nachdem, mit wem man spricht, erzählt man die Anekdote ein bisschen anders oder passt sie an. Das kennt man zwar, aber wenn man es so liest, fand ich super interessant. Und es ist auch sehr nahe an einer Umgangssprache geschrieben, die Joanna sehr genau zuerst beobachtet und dann aber auch wiedergegeben hat.
Und man darf hier auch allen Mut machen. Ich konnte das Buch mit meinem nicht ganz schlechten Schulfranzösisch relativ gut lesen. Wie wir mit Joanna besprochen haben, handelt das Buch Les Déserteuses von Künstlerinnenbiografien. Zu Biografien gehört eben auch, wie sichtbar sind diese und wie werden sie gelesen und rezipiert.
Ja, darüber haben wir beispielsweise in der Folge über Carlo Molino gesprochen, als der Publizist Tibor Ioannelli bei uns zu Gast war. Es ging damals darum zu sehen, dass Biografien und Archive von Architektinnen oft weniger gut dokumentiert und auch erhalten sind.
Genau, und in Les Déserteuses spricht die Protagonistin davon, den Wikipedia-Eintrag zu Nai Farabas zu überarbeiten. Und das Stichwort Wikipedia hat uns dazu bewogen, mit Chris Regen zu sprechen. Sie ist Teil von Who Writes History. Ich werde nun eine Schlaufe machen, damit wir wissen, mit wem wir da gesprochen haben. Who Writes History ist ein kollaboratives Projekt, unter anderem von Chris Regen und Daniela Brucker. Sie hinterfragen die Reproduktion von Wissen und struktureller Diskriminierung im Internet und eben vor allem auf Wikipedia. Die Menschen hinter Who Writes History sind bemüht, auf diversen Plattformen eine feministische und antirassistische Perspektive hinzuzufügen. Und eines der Ziele ist, eine einladende, intersektional feministische Struktur zu schaffen, ohne dabei Geschlechterzwänge zu verfestigen. Eine sehr dichte und kompakte Beschreibung von Who Writes History. Und eine Person davon ist eben Chris Regen. Sie arbeitet und lebt in Basel und Hamburg. Chris Regen ist Künstlerin, Kuratorin, Archivarin und Lehrende. Sie arbeitet meist kollaborativ und nebst vielem anderem hat sie bis vor kurzem das Programm des Kunstraumes Casco in Basel verantwortet und war bei Punch Performance Art Network Schweiz mit dabei.
Ja, für dieses Gespräch sind wir nach Basel gereist und durften Chris Regen in den Räumlichkeiten von VIA treffen. VIA ist ein Produktionsort für Video, Audio, Foto, Musik und Performancekunst und betreibt eine gemeinschaftliche technische Infrastruktur. Die Räumlichkeiten können auch für andere künstlerische Tätigkeiten genutzt werden, zum Beispiel für ein Gespräch mit Nicht nur Schön.
In einer der Passagen schreibt das literarische Ich an Naif Arabas, sie würde auch gerne während ihren Recherchen ihren Wikipedia-Eintrag überarbeiten, editieren. Da sind wir schon ziemlich nah bei dem, was ihr auch macht. Die Aktivitäten von Who Writes History, was genau umfasst es? Und kannst du uns vielleicht ein bisschen einführen, damit wir uns das vorstellen können?
Vor circa 6 bis 7 Jahren haben wir im Kunstraum Kaskadenkondensator zusammen mit Art and Feminism, das ist eine internationale Organisation, die eben wirklich versucht, an ganz verschiedenen Stellen wirklich mit Geld auszuhelfen, dass Menschen in einer gewissen Sicherheit Wikipedia-Einträge schreiben, vor allem über Künstlerinnen. Mit ihnen zusammen haben wir angefangen zu schreiben und wir hatten Muriel Staub, die war damals Vorsitzende von Wikipedia. Und sie hat verharmlost, was es da alles für Schwierigkeiten gibt. Und darüber kamen wir ins Schreiben. Ins Schreiben reinkommen heißt eben auch Formalien zu erfüllen. Das ist die Hauptsache an der Sache. Das heißt, man arbeitet mit einer Struktur, macht aber dadurch Dinge auch lesbar. Also die Zweischneidigkeit ist in der ersten Sekunde schon da. Und stellt mit der Zeit fest, dass es ganz, ganz viele verschiedene Sachen gibt, die einen gleichzeitig stören, die man aber auch gut findet, um Menschen zu finden. Also darum geht es ja eigentlich. Die Frage ist aber immer, was soll sichtbar gemacht werden, was nicht? Wie weit geht man damit? Und da geht es eigentlich immer ins Gespräch mit anderen. Wir arbeiten zusammen mit Ene Gresienda Wikipedia. Das ist eine Gruppe, die heißt Noircir, wo es darum geht, wirklich im Fokus schwarze Künstlerinnen einzutragen, zu übersetzen. Auch sie mit ihrer Stimme hörbar zu machen, also auch wirklich Sprachdokumente mit auf Wikipedia zu bringen. Und was ich auch ganz toll finde, und das machen wir eben auch, Anlässe zu schaffen, die nicht nur ums Wikipedia-Schreiben gehen, sondern auch einen Fokus auf künstlerischen Ausdruck setzen, Performances mit einbeziehen, Song oder all diese Sachen.
Du hast jetzt gesagt, es gibt diese Strukturen, die helfen, aber auch ein Hindernis sind. Welche Werkzeuge nutzt ihr und wie funktioniert das genau?
Daniela versucht, glaube ich, sehr viel genderneutral zu schreiben. Es gibt aber auch den Wunsch zu gendern, aber auf eine Art, die lesbar ist, also die nicht Sonderzeichen enthält und all das. Bestimmte Sachen, das generische Maskulinum ist eingeschrieben, vor allem in den Kategorien. Das kann aber in den Artikeln auch anders sein. Und es geht eben auch darum, also ganz ein einfaches Beispiel ist, dass immer noch steht, ihr Vater hieß so und so, ihre Mutter hat nicht der Name, einfach der Name von der Mutter nie dasteht oder sie immer den Ehemann über die ganzen männlichen Angehörigen definiert werden. Das ist wirklich ziemlich krass.
Also eigentlich redaktionelle Arbeit bei bestehenden Artikeln.
Und eigene Artikel zu schreiben. Zum Beispiel was mit dem ganzen Femnetz, das ist das der Zusammenschluss deutschsprachiger Wikipedia-Autorinnen. Die sind wirklich immer an so Artikeln wie Vagina des Menschen, Bebilderung, weil es eben sehr komplex ist, wie der männliche Blick in solchen Artikeln Horror auslösen kann bei Frauen, die diesen Artikel finden. Also es sind wirklich verstörende Dinge auf Wikipedia, logisch, weil Wikipedia genau diese strukturelle Gewalt mitnimmt. Das heißt, all das, diese Quellen, die es gibt, die sind bestimmt von Kolonialismus, Rassismus, Sexismus. Und Wikipedia arbeitet mit Zweit- und Drittquellen. Das bedeutet eigentlich, dass wir über dieses Referenzsystem Schwierigkeiten haben. Deshalb haben zum Beispiel auch viele andere Organisationen aufgehört, in Wikipedia selbst zu schreiben, sondern sie stellen Quellen her. Also Wikipedia hat ein gewisses Potenzial, es hat auch Macht und die Folge davon ist, dass da Leute reingrätschen mit sehr konservativen Inhalten und Wikipedia da auch auf eine Art dominieren, auch wenn das eigentlich aus so einer Hacker-Generation raus entstanden ist und die Leute alles nur gut meinen, im Rahmen der Qualitätssicherung kommt es zu sehr irritierenden Sachen. Und es ist so, das sagen viele Leute, es gibt Gewohnheiten und Dinge, die wir alle gelernt haben in der Schule, Wörter, die wir eigentlich überhaupt nicht mehr benutzen können, weil das Leute verletzt. Aber das ist bei Wikipedia mit einer Sturheit nicht zu bearbeiten, dass es eben immer darum geht, wie geht jetzt antirassistisches Umformulieren? Und da sind wir immer im größeren Kreis dran. Das ist überhaupt nicht statisch. Das ist auch teilweise gar nicht möglich. Wir sind eher am Rand von Wikipedia und suchen auch die Ränder von Wikipedia.
Zurück zu den Inhalten auch dieser Artikel. Was für Perspektiven und Biografien verschwinden denn am häufigsten im Netz oder gerade in so einem Werkzeug wie Wikipedia? Gibt es da wie so prototypische Beispiele, die besonders vulnerabel sind?
Es ist einfach immer die Frage der Quellen. Also alle, die man nicht gut referenzieren kann, verschwinden. Es ist auch so, dass Artikel von Künstlerinnen erstmal überbelegt sozusagen funktionieren, was auch richtig wäre. Das heißt, eigentlich muss alles, was auf Wikipedia abgebildet ist, eine Referenz haben. Das ist auch toll, weil dann kann man über die Referenzen auch wieder zu Dokumenten gehen. Ich habe herausgefunden, dass im Netz sehr viel verschwindet. Angeblich bleibt ja immer alles für ewig, vor allem die Sachen, die man nicht möchte. Aber die anderen Sachen verschwinden. Das wird gerade mal nicht mehr bewirtschaftet und so. Und dann ist Wikipedia ein super Tool, weil die legen auch Archive an, auf die man dann wieder zukommt. Also es ist wirklich ein super Service. Ich glaube, nicht nur verschwinden, man kriegt die Sachen gar nicht erst rein. Das heißt, wenn ich diese tolle eine Künstlerin da reinbringen will, stelle ich fest, über die Referenzen, die ich habe, kann ich keinen Wikipedia-Artikel über sie schreiben. Es ist aber auch gleichzeitig so, dass die Art und Weise, wie bei Wikipedia normiert wird, sozusagen, dass man eigentlich nur zusammenschreiben kann, um nicht alles wieder neu zu reproduzieren. Das heißt zum Beispiel ein Artikel über Blash, das ist die Vereinigung schwarzer Frauen und alles andere, die sich verkehrt gelesen fühlen, sag ich mal so, oder diskriminiert, dass der Artikel bei uns einfach auf Halde liegt, weil irgendjemand immer nicht zufrieden ist, weil das echt komplex ist und umso kürzer, umso einfacher dem zu entgehen. Aber es ist dann trotzdem auch schade, die Referenzen nicht zu haben.
Das heißt aber auch, sag jetzt mal, journalistische Beiträge so sind sehr wichtig über diese Personen, damit man dann die Referenzen hat.
Genau.
Ihr fragt in eurem Namen auch nach der Autorinnenschaft in der Geschichtsschreibung. Und wenn wir eben jetzt die Frage umdrehen, wer steht hinter diesem Kollektiv? Du hast einige Namen schon genannt. Wie seid ihr dazu gekommen und wie groß ist diese Gruppe, wenn ihr zusammenschreibt?
Wir schreiben in wechselnden Konstellationen. Daniela und ich sind bestimmt seit 2 Jahren auf sehr verschiedene Art und Weise verantwortlich. Ich lege Wert aufs Schreiben. Daniela interessiert sich mehr für den Meta-Kontext. Ich suche mir immer neue Leute. Wir haben gestern zum Beispiel diesen letzten Mittwoch im Monat, wo wir zusammen schreiben, online und hier vor Ort. Und ich suche auch Projekte, die ich dann mache. Also zum Beispiel mit dem Museum für Kunst und Gewerbe ging es über Designerinnen. Das war auch 2-mal ein großer Anlass, wo dann auch ganz viele queere Positionen dazu kamen. Das war toll, weil das Museum für Kunst und Gewerbe hat dazu eine Ausstellung gemacht und damit auch die Quellen geliefert. Plus haben sie ihr Archiv bearbeitet, haben uns geholfen, dass diese Artikel auch ein Erfolgserlebnis für die einzelnen Schreibenden waren. Bei Wikipedia ist es absolut verpönt, dass irgendetwas bezahlt wird. Es geht um die Freiwilligenarbeit und das macht auch viele Probleme, weil das können sich ja nicht alle leisten. Es geht ja immer darum, dass niemand Vorteil daraus schlägt, Informationen irgendwie für jemanden zu formulieren. Aber in der Zwischenzeit, vor allem in der französischsprachigen Schweiz, haben sie Train the Trainer was durchgesetzt, dass es ein Honorar gibt für Schulungen. Das heißt, wenn du selbst nicht schreibst, sondern andere schulst, gibt es Honorare dafür.
Das Schreiben ist das eine, aber was mich interessiert daran ist, wie das CMS angelegt ist. Die limitierte Möglichkeit lässt dann gewisse Sachen nicht zu. Ich habe eine Anekdote kurz dazu. Ich habe im Museum für Gestaltung mal eine Liege von eigentlich Charlotte Perriand. Dort gibt es keine Zweitautorenschaft und da war natürlich immer Le Corbusier genannt und auf Nachfrage bei den Archivaren, Archivarinnen, war genau das die Antwort. Die Maske der Software lässt es nicht zu, einen zweiten Namen einzuschreiben und deshalb wurde natürlich Charles-Édouard Jeanneret bevorzugt in der Zeit, wo das aufgebaut wurde. Also bei Wikipedia nehme ich an. Jetzt auch solche Lücken geben oder haben Sie da schon sehr viel erweitert?
Bei Wikipedia wird alles diskutiert, aber es gibt bei Wikimedia, das ist die Organisation, die eigentlich alle Menschen, die unentgeltlich bei Wikipedia arbeiten, unterstützen soll, gibt es einen Bereich technische Wünsche. Da ist es jetzt auch so, dass in den Einstellungen von deiner Wikipedia-Oberfläche kannst du jetzt auch einstellen, ich möchte als Benutzerin angesprochen werden, als Benutzer oder immer geschlechtsneutral. Also bestimmte Sachen haben sie geändert und es ist, wie sagt man denn da, es ist sehr wohltuend für die Beteiligten, mit so Kleinigkeiten auch ihr Selbstbewusstsein in Wikipedia ändern zu können. Die Frage für die Leute ist es nur immer die von der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Also tatsächlich kann man Querverweise in verschiedenen Artikeln machen. Das Verlinken ist ebenso wichtig wie das Erwähnen. Es ist total gut, in die Artikel von den Designern reinzugehen und dort auch zu sagen, seit hat Charlotte Perriand an der Ligue mitgearbeitet, von ihr war. Also das alles kann man machen. Man braucht einfach immer die Quellen, die gibt es ja nun wirklich. Und man muss also schauen, dass es nicht wieder rausgenommen wird, aus mir nicht bekannten Gründen. Also es gibt eine Versionsgeschichte zu jedem Artikel und du kannst von jeder Versionsgeschichte, das kannst du alles wiederherstellen, ist die Frage, ob du das möchtest. Du kannst also nachvollziehen, dass der Mensch jetzt tatsächlich deinen Beleg rausgenommen hat, ohne Begründung, und dann kannst du den Beleg wieder reinnehmen. Wenn er dann das wieder rausnimmt und du nimmst ihn wieder rein, das nennt man dann Edit War, wenn du zu oft einfach was hin und zurück machst, das ergibt natürlich keinen Sinn. Alle Personen haben die Möglichkeit, einen Löschantrag zu stellen, auch du. Man kann Vandalismusmeldungen machen, wenn du siehst, dein Artikel wurde vollkommen zerstört. Was sehr schwierig ist, und da muss ein Antrag gemacht werden, wenn zum Beispiel eine Lehrperson von irgendeiner Person eingetragen wird und ist total unglücklich damit, dann muss sie erst einen Antrag stellen auf Löschung, alles drum und dran, das begründen mit ihrer Privatsphäre. Sie ist aber eine Person des öffentlichen Interesses, vielleicht Passagen rausnehmen oder. Das ist eben sehr schwer, dass es sehr gut ist, wenn andere deinen Artikel schreiben und nicht du selbst, dass es aber gleichzeitig problematisch ist, weil da steht natürlich genau das Reizwort drin, was du für deine Arbeit nicht haben möchtest. Es ist für dich falsch kontextualisiert und das kommt natürlich über andere Quellen, die du auch schon nicht gemocht hast, verstärkt sich. Oder eben manche Leute wollen einfach nicht sichtbar sein und Wikipedia ist für sie eigentlich ein rotes Tuch. Also das gibt es natürlich auch. Was soll Wikipedia für mich? Das ist eigentlich genau der Raum, wo Unterdrückung stattfindet, weil es eben sich eigentlich auf diese sehr schwierige Datenlage bezieht und es müsste eigentlich was ganz anderes sein. Deshalb gibt es auch andere Lexika, versuche andere Sachen aufzustellen. Aber natürlich ist Wikipedia auch der Ort, wo die Dinge gefunden werden. Und Wikipedia speist künstliche Intelligenz. Also für mich ist es total wichtig, dass wir bei Wikipedia die Datenlage ändern. Das ist natürlich ein Witz, wenn ich das so sage.
Also in dem Buch Les Déserteuses geht es auch darum, eben ganz bewusst zu verschwinden und eigentlich nicht bewusst lesbar zu werden. Es ist ein performativer Akt. Funktioniert dieser performative Akt des Verschwindens heute noch als Strategie?
Ich weiß nicht mal, wann sie funktioniert oder nicht funktioniert hat und was da aktiv und passiv ist, ist echt komplex, finde ich. Also wenn wir sagen, wir arbeiten an den Rändern von Wikipedia, dann versuchen wir eine gewisse Sichtbarkeit nicht zu überschreiten. Also genau das, worunter sehr, sehr viele Menschen leiden, dass sie hypersichtbar sind, weil sie immer angesprochen werden als das, was die Leute dann da sehen, das ist natürlich unangenehm. Es ist unangenehm, immer als Schwarze identifiziert zu werden, immer als Feministin, als Lesbe. Aber das ist zweischneidig. Auf der einen Seite möchte man natürlich von seinen Kumpels gelesen werden und auf der anderen Seite möchte man natürlich nicht zusammengeschlagen werden, mies angegangen, ermordet, all diese Sachen, die passieren. Also die Frage auch, will man als Frau sichtbar sein, dieses ganze, ja, das sind recht komplexe Themen, auch gerade heutzutage. Verschwinden. Ich glaube, dass es wirklich eine Behauptung ist, mehr als eine Möglichkeit. Geschichtlich, in Who Writes History mäßig, kann man total gut verschwinden. Es werden ja ständig immer alle wieder entdeckt und so. Es ist ganz erstaunlich, was lang vor uns schon Leute gesagt haben, dieses Zirkulieren von diesen Erzählungen, die eigentlich so Machtgeschichten immer wieder neu stützen und die Gegenkonzepte, die man immer wieder neu finden muss, das ist schon ein bisschen eigenwillig. Von daher ja, die Dinge können verschwinden, aber ich glaube aktiv, also das machen ja Menschen, indem sie die Kontrolle übernehmen, einfach nichts mehr essen, also aus der Welt verschwinden wollen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Ansätze, die eigentlich direkt zum Tod führen. Ich bin nicht ganz sicher. Das ist dann schon der Notfall Nummer 120. Und als Behauptung geht in der Kunst ja alles. Das ist natürlich fantastisch. Dann läuft das ja auch gut. Aber als Realität ist es eher dramatisch.
Du hast noch gesagt, es ist auch eine Frage von aktiv und passiv.
Also verschwinden und handeln gehören dann ja trotzdem zusammen. Aber so eine konzeptuelle Arbeit, also mit in der Kunst kann man eben modellhaft Sachen behaupten oder man kann seinen Namen ändern, man hat Künstlerinnennamen, das kann man bei Wikipedia ja auch, man kann hinter was verschwinden. Und ich glaube, das ist eher die Frage, hinter was man verschwindet. So. Und das ist recht aktiv. Und passiv ist es natürlich ganz was anderes, wenn du immer nicht genannt wirst und immer weiter zurückgedrängt wirst, dann bist du irgendwann tatsächlich auch gebrochen, wenn du dich als aktiv da verstehst. Und das ist ja unheimlich vielen passiert. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was in dem Buch passiert ist, weil ich das ja noch nicht in der Hand habe.
Ausverkauft.
Ja. Ich habe nur den Wikipedia-Artikel gelesen über die Künstlerin, über die sie, also den, der sie die Briefe schreibt. Und der ist wirklich mäßig und sehr, sehr knapp. Das stimmt alles wirklich. Und man findet woanders natürlich viel bessere und treffendere Sachen. Aber vielleicht ist das auch eine wichtige Sache, dass auf sie verwiesen wird, aber nicht zu viel über sie gesagt.
Du arbeitest mit vielen verschiedenen Personen zusammen und mich würde interessieren, siehst du so einen aktuellen Umgang mit der eigenen Biografie, wie kunstschaffende Personen aktuell ihre Biografien pflegen?
Also eigentlich wird ja fast immer nur die CV gepflegt. Also schon in Deutschland beim Lebenslauf, da schreibst du wirklich, ich war in der und der Schule, ungefähr noch deinen Kindergarten dazu. Und das ist ja hier lächerlich, das finden ja alle Personen total lächerlich. Aber ich finde natürlich schon auch toll, so ein Narrativ zu haben fürs Leben, also dieses Leben- und Werk-Ding, finde ich interessant. Also ich finde eigentlich gut, wenn man sehr direkt auch eingreift in die Erzählungen und da auch eine Klarheit schafft, die wirklich literarisch ist.
Wo siehst du große Stolpersteine, mit denen ich als Publizistin eigentlich eine strukturelle Diskriminierung reproduziere?
Du kannst dem natürlich überhaupt nicht entgehen. Das ist absolut unmöglich. Alles das, was mit Schreiben zu tun hat, ist auch ein Machtwerkzeug. Und das kannst du so gut du kannst eben nutzen. Also für uns ist es eben das Kollektive, dass wir immer wieder Expertisen von anderen holen, andere einladen in diese Gespräche rund um die Themen, die eben heikel sind. Es geht ja nicht darum, bestimmte Sachen gar nicht zu machen, damit man nicht die anderen die Stimme wegnimmt, sondern eigentlich auch darum, die Möglichkeiten, was gut sichtbar zu machen, zur Diskussion zu stellen. Besser geht es eigentlich gar nicht. Es gibt Probleme und viele wollen, dass wir da alles richtig machen, dass niemand an der falschen Stelle das Falsche sagt. Und ich glaube, dass es nicht möglich ist. Ich glaube, wir sitzen da mittendrin. Logisch reproduzieren wir auch Schwierigkeiten. Und dann gibt es halt das Problem, dass man manche Artikel nicht veröffentlichen kann, weil man sie mit Leuten bespricht und die sagen, ich finde, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, ich würde, wenn du das vermeiden willst, da voll reinzufallen, dann genau an den Stellen, wo du denkst, da brauche ich jetzt noch eine Person, die mir sagt, wie sie sich da wiederfindet oder nicht oder angegriffen fühlt oder nicht, mit dazu zu holen. Ich glaube, das ist für mich so die einzige Möglichkeit, weshalb ich auch Wikipedia eben spitze finde, weil das eben prozessual möglich ist und weil da ganz viele dran mitarbeiten können. Dieses kollektive Schreiben ist für mich eigentlich meine Absicherung oder das kollektive Arbeiten überhaupt, dass ich gar nicht mehr weiß, wer hier was gemacht hat und trotzdem im Moment mal sagen kann, wenn ich sehe, dass da was nicht stimmt.
Ihr macht, wie du gesagt hast, sehr viele verschiedene Aktionen. Was sind die nächsten, die wir vielleicht auch hier ein bisschen bewerben können? Habt ihr etwas geplant irgendwo?
Wir haben wirklich jeden letzten Mittwoch im Monat, kann man auf der Webseite finden, dieses gemeinsame Schreiben. Und da laden wir auch Menschen dazu ein, nicht jedes Mal, die mit uns eben genauso Fragen, die wieder aufgetaucht sind, versuchen zu bearbeiten. Da geht es tatsächlich um antirassistisches Schreiben, aber auch um Umschreiben von diskriminierenden Inhalten. Und ihr könnt euch auch an uns wenden, wenn ihr irgendwas habt, was ihr bearbeiten wollt. Und dann können wir natürlich versuchen, das in eine Schreibwerkstatt umzuwandeln.
Ja, ich denke, eigentlich wäre es schön, wenn wir online ein Treffen organisieren und können wir ja kollektiv diese Nai-Farabas-Einträge überarbeiten oder anschauen.
Fantastische Idee. Wir suchen uns einfach so im September den letzten Mittwoch im Monat und machen das zusammen oder so.
Das Gespräch mit Chris Regen hat bei mir bei zwei Punkten so ein bisschen mehr Klarsicht gegeben. Zum einen der Umgang mit Quellen. Wikipedia speist sich ja eben aus Primärquellen und sind diese nicht vorhanden, gilt der Text nicht als ausreichend belegt. Das war mir in diesem Umfang nicht bewusst und zeigt auch, wie wichtig es ist, dass die Primärquellen erarbeitet werden und zugänglich sind. Und das andere, sie hat das Leben und Werk genannt, ist eine Kategorie bei Wikipedia-Einträgen. Wir haben darüber gesprochen, dass man in wenigen Worten beschreibt, warum man heute da ist oder ist, wer man ist. Und zwar anhand von Rahmenbedingungen, die einem gegeben wurden, vielleicht familiärer Background, Ausbildung und wichtige Einflussfaktoren. Und ich fand das noch interessant für mich selber auch mal durchzudenken, wie würde mein Leben und Werk beschrieben klingen.
Ja, das wäre sicher interessant, das als Selbstversuch zu starten. Am Ende des Gesprächs kamen wir ja zusammen mit Chris auf die Idee, den Wikipedia-Eintrag von Naif Arabas tatsächlich zu überarbeiten. Und der Termin steht ja eigentlich schon. Und ich fände es super interessant, mit all den Personen, die wir jetzt in diesem Podcast auch gehört haben, so einen kleinen Workshop zu machen und zu schauen, was es bedeutet, auf Wikipedia richtig gründlich zu arbeiten und zu schauen, was es braucht, einen vollwertigen Wikipedia-Eintrag zu erstellen, der dann auch sehr gut für weitere Arbeiten genutzt werden kann. Ja, und nun kommen wir zu einer Stimme, die wir immer hören, die Stimme der Jury.
Ein wunderschön gedrucktes Taschenbuch mit rotem Umschlag, erzeugt mit einer Serifenschrift und gelegentlichen Ornamenten eine leicht nostalgische Stimmung, die sehr gut zum Inhalt passt. Der Text nähert sich einigen Fluxus-Akteurinnen wie Naif Arabas an, die ihre Karriere Ende der 1960er Jahre abbrachen. Die 8 sehr gleichmäßig gestalteten Kapitel sind jeweils aus verschiedenen Textstücken zusammengesetzt, zum Beispiel Briefen an Farabas, umfangreichen Zitaten, kunsthistorischen Erläuterungen sowie fiktiven Erzählungen, die Vergleiche zum Betrieb der heutigen Gegenwartskunst ziehen. Der nonlineare erzählerische Ansatz kommt subtil und witzig in einer lose eingelegten, leicht verkleinerten Seite zum Ausdruck, die als Erratum eine Buchseite variiert. Die Gestaltung wirkt warm und liebevoll. Es ist ein sehr menschliches Buch, das auch als Objekt gut funktioniert.
Und jetzt kommen wir zum Blick ins Archiv des Wettbewerbs der schönsten Schweizer Bücher. In jeder Episode versuchen wir, das besprochene Buch mit in Vergangenheit ausgezeichneten Büchern in Verbindung zu setzen, sei es auf gestalterischer Ebene oder eben auch inhaltlich. Und das erste Buch, das wir da gefunden haben, ist Lee Lozano Drawings. Es wurde 2006 ausgezeichnet und der Verlag ist die Yale University Press. Und gestaltet wurde es von Norm. In diesem Buch geht es eben um Lee Lozano und dieser Lee Lozano kommt auch im Text von Joanna Blanc vor als eine dieser Fluxus-Künstlerinnen. Die amerikanische Konzeptkünstlerin beschäftigte sich in ihrer Arbeit mit Themen wie kultureller Identität, der Konstruktion von Weiblichkeit, aber eben auch mit dem Kunstbetrieb selbst. Und diesen Kunstbetrieb stellte sie unter anderem in ihrer Arbeit General Strike Piece in Frage. Und in diesem gibt sie Anweisungen, wie man aus der New Yorker Kunstszene aussteigen kann.
Der zweite Titel, den wir gefunden haben, ist Eva Hesse Diaries. Darin nutzt Eva Hesse zwischen To-Do-Listen und persönlichen Überlegungen ihre Tagebücher, um ihre Erfahrungen mit der Welt zu verarbeiten und darüber nachzudenken, was es bedeutet, eine Künstlerin zu sein. Die Publikation erschien bei Hauser und Wirth, wurde ebenfalls von Norm gestaltet und 2016 ausgezeichnet.
Ja, ihr seht, auch die Buchgestaltungsszene ist eine Bubble. Norm ist jetzt schon zweimal aufgetaucht. Das ist keine Absicht, aber wen es vertieft interessiert, kann in die Episode 7 zu Selbst zum Löwenturm reinhören. Das dritte Buch aus dem Archiv hat eine Verbindung zur künstlerischen Praxis von Joanna Blanc. «From Concrete to Liquid» To Spoken Worlds, To the Word, ist ein Katalog des Centre d'Art Contemporain in Genf. Es geht auch hier um die Übersetzung von gesprochenem zu geschriebenem und zu gedrucktem Wort. Ausgezeichnet wurde dieses Buch bei den schönsten Schweizer Büchern im Jahr 2022 und gestaltet wurde es von Robert Huber.
All die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Dort findet ihr auch die Informationen zu den Gästen und besprochenen Themen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Diese und andere Episoden findet ihr auf Spotify, auf Apple Podcast und auf unserer Webseite nichtnurschön.ch. Und seit neuestem sind wir auch auf Instagram unterwegs. Da könnt ihr uns auch folgen.
In der nächsten Episode geht es um KünstlerInnenmuseen und um Alltagsgrafik.
Bis dann.